Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, hallo, ich bin Frank Tschoner. Heute bin ich bei Reinhard Klier zu Gast. Hallo, Herr Klier.
Hallo.
Herr Klier, Sie sind Sprecher der Tiroler Seilbahner in der Wirtschaftskammer Tirol, Vorstand der Wintersport AG. Dazu gehören ja auch die Sporthandelsgeschäfte Intersport OK und der Onlinehandel OK.com. Und heute aber geht's um den Gletscher, denn Sie sind ja auch Geschäftsführer des Stubaier Gletschers. Vor kurzem hat die Skisaison am Stubaier Gletscher gestartet. Welche Menschen kommen denn schon im Oktober dorthin Skifahren?
Ja, wir sind jetzt gut 2 Wochen im Skibetrieb. Die Verhältnisse sind gut. Also natürlich hat es jetzt noch nicht gerade wahnsinnig viel Schnee. Dementsprechend sind jetzt natürlich auch eher, die Heavy-User am Berg, also die es wirklich nicht mehr erwarten können. Da sind auch viele Skigruppen dabei und das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass das nur die Nationalteams sind, sondern da gibt es ganz einen breiten Jugendsport, ganz viele Kinder, Jugendliche, die eben auch im Oktober schon auf die Piste kommen wollen und die eben dann schon ganz in der Früh mit großen Rucksäcken an der Talstation stehen, einige hundert davon, und nicht mehr warten können, auf die Pisten zu kommen. Am Wochenende kommen dann natürlich auch Einheimische dazu und auch schon deutsche Gäste, aber eben die Saison im Oktober beginnt dann so langsam. Die Gäste schauen natürlich ganz genau, wie sind die Verhältnisse. Und das nimmt dann so erfahrungsgemäß von Woche zu Woche zu. Und jetzt gegen Ende Oktober, Anfang November kommen dann schon die ersten starken Tage auf uns zu.
Wann brauchen es denn die ersten wirklichen Schneefälle da oben? Hat es schon ordentlich geschneit oder?
Ja, das ist die Herausforderung beim Saisonstart, dass das natürlich sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel letztes Jahr, wenn ich es in Erinnerung rufen darf, hat es Mitte September 1 Meter Neuschnee am Gletscher gegeben. Eingestellt haben wir uns eigentlich so auf den 10.10., also 10. Oktober ist für uns so der geplante Saisonstart. Heuer sind wir dann eine Woche früher gestartet, weil es auch schon geschneit hat. Also erfahrungsgemäß schneit es eben im Oktober schon immer wieder, kann dann auch wieder regnen. Das ist eben so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Hin und wieder hat es wieder 10 Grad plus, dann wieder 10 Grad minus. Und jetzt eben sind nächste Woche wieder ein paar Tagen ein Wetterumschwung angesagt, wo wir auch wieder 30, 40 Zentimeter Neuschnee bekommen sollten. Also schaut einmal jetzt eigentlich ganz gut aus.
Sie haben eben von Herausforderungen gesprochen. Wie hat sich denn dieses Aufsperren des Gletscherskigebiets durch das Abschmelzen der Eismassen verändert, also durch den Gletscherschwund?
Ja, das hat sich schon deutlich geändert, auch wenn man jetzt Jahrzehnte zurückschaut. Früher war ja sogar, also bis 2003 war bei uns das ganze Jahr über Skibetrieb. Da hat es sozusagen das Aufsperren in der Form ja gar nicht gegeben, sondern da war irgendeine Restschneedecke ist über den Sommer erhalten geblieben. Jetzt ist es natürlich so, dass ab August der Gletscher eigentlich blank ist, also Blankeis. Dann kommt eben die Abschmelzung, wo es jedes Jahr dann auch spannend ist, wie viel schmilzt wirklich ab, wo kommen vielleicht Felsen zum Vorschein oder neue Geländeformen. Das ist ja eben dann erst im August, September, also eigentlich unmittelbar vom Start vom Skibetrieb, und ist dann doch eine Herausforderung, sich daran auch anzupassen. Der heurige Sommer war, was die Abschmelzung betrifft, nicht so dramatisch, wie wir es befürchtet haben, weil ja die Schneedecke relativ gering war. Deswegen haben wir eigentlich mit einer Rekordschmelze gerechnet. Aber es hat dann doch im Juli, wer sich erinnern kann, der Juli war doch sehr verregnet, hat es oben auch immer wieder geschneit. Von dem her war die Abschmelzung dann doch geringer. Aber es ist immer eine Herausforderung, da auf die geänderten Geländeverhältnisse mit denen umzugehen. Und was sich auch geändert hat, ist, wir arbeiten eigentlich jetzt sehr intensiv mit Schneedepots. Also wir versuchen den Schnee in der sozusagen vorhergehenden Wintersaison zusammen zu schieben oder am Ende der Wintersaison, und auch mit technischen Schnee dazu, sodass wir eine gewisse Grundauflage eigentlich mit den Schneedepots schon herstellen können.
Also das ist dieses sogenannte Snow Farming auch, oder?
Ja, Snow Farming ist so Überbegriff für alle möglichen Maßnahmen, um den Schnee zu sammeln, zu erhalten. Der Begriff kommt, glaube ich, von diesen, also wenn man mit den Pisten geht, Rillen in den Schnee macht, dann lagert da der Wind mehr Schnee ab, und das schaut ein bisschen so aus wie ein Acker. Ich glaube, daher kommt der Begriff Snow Farming. Aber dazu zählen auch solche Windfangzäune, eben diese Rillen, Schneedepots, auch die Abdeckmaßnahmen mit Fliesen. Also die Snowfarming ist sozusagen der Sammelbegriff für all diese Maßnahmen.
Mir wurde mal erzählt, eben man muss auch immer am Saisonbeginn kontrollieren, ob die Stützen noch richtig stehen, wenn das Eis wandert und so weiter. Ist das heute noch immer so?
Die Bewegung der Gletscher ist durch die geringere Masse auch weniger geworden. Das heißt, grundsätzlich bei uns deswegen eine Herausforderung, weil wir sehr viele Anlagen mit Gletscherstützen haben, eben sogar Gondelbahnen. Davon gibt es, glaube ich, weltweit nur zwei Sesselbahnen und einige Schlepplifte. Also da tut sich schon was. Aber eben die Bewegung ist weniger geworden. Trotzdem muss man die Stützen dann noch einmal kontrollvermessen und genau ausrichten zum Saisonstart. Also schon ein gewisser Aufwand. Was aber dazukommen ist, wir müssen die Stützenbereiche bei den Sesselbahnen und Gondelbahnen auch mit Fliesen abdecken, damit die eben das Niveau halten. Das ist dort jetzt eigentlich die große Arbeit, ist in dem Bereich das Gletscherniveau zu erhalten. Mhm. Und nach einem gewissen Zeitraum ist dann aber trotzdem das Niveau um die Stützen herum so stark zurückgegangen, dass man dann die Stützen auch wieder von diesen Eisbergen dann heruntersetzen muss. Also der Aufwand ist da durchaus groß.
Ja, wie finanziell ist es denn aufwendig, so ein Skigebiet zu betreiben?
Also die Kosten sind schon in vielen Bereichen gestiegen. Speziell, also die größte Kostenposition bei den Skigebieten sind auch die Mitarbeiterkosten. Die haben ja in den letzten Jahren die größten Steigerungen erfahren, aber auch eben Energiekosten ist ja intensiv diskutiert worden. Die waren davor eigentlich eher geringer, als man annehmen würde, so bei 2-3% und vom Umsatz und sind jetzt aber doch, haben sich doch verdoppelt auf 4-6% vom Umsatz. Also ist auch eine Kostenposition mit vor allem einer enormen Steigerung. Und diese Instandhaltungsmaßnahmen, das betrifft jetzt natürlich hauptsächlich die Gletscherskigebiete. Und da wir eben besonders viele Anlagen, also Gletscheranlagen haben, insbesondere, also da müssen wir jetzt in dieser Transformationsphase schon sehr viel jedes Jahr investieren, um die Anlagen und Pisten eigentlich instand zu halten und betriebsfähig zu halten. Also es ist jetzt so eine Phase von 10, 15 Jahren, wo uns das intensiv trifft. Aber wir haben jetzt auch schon eigentlich einen Plan und eine Vorstellung, wie das dann ausschaut, wenn diese Anlagen dann ohne Gletscher.
Ja, eben, das wäre gleich meine nächste Frage. Wie lange rechnen Sie denn noch, dass der Stubaier Gletscher Gletscherskigebiet ist?
Ja, der Stubaier Gletscher ist ja sozusagen eigentlich ein Kunstbegriff. Den Stubaier Gletscher gibt es ja gar nicht, sondern es sind eigentlich 5 Gletscher bei uns im Gebiet. 3 kleinere und 2 große Gletscher. Also eben Eisjochferner, Wienerferner, Gaiskerferner sind die kleineren und Fernerferner und Downferner die 2 großen. Die kleinen Gletscher, die werden tatsächlich in 5 Jahren wahrscheinlich nur mal mit Resteisfeldern vorhanden sein. Also die sind auch schon, da ist schon so die Hälfte davon abgeschmolzen. Die 2 größeren Downferner und Fernerferner werden länger erhalten bleiben. Aber im Prinzip ist auch die Transformationsphase jetzt ist die größte Herausforderung. Wenn dann sozusagen gerade diese kleinen Gletscher nicht mehr vorhanden sind, tut es uns zwar emotional leid, weil die gerade auch die langjährigen Mitarbeiter mit denen richtig emotional verbunden sind mit den Gletschern. Also die nehmen die ja wahr wie eigentlich fast ein Lebewesen, dem es jetzt nicht gut geht. Mhm. Für den Betrieb ist es dann fast einfacher wie jetzt die Transformationsphase.
Aha, ja. Das passt irgendwie auch zum Thema, Sie haben Geologie studiert. Mhm. Ich meine, da ist ja sehr, sehr viel in Bewegung am Gletscher und nicht eben, wie man meinen könnte, Betriebswirtschaft. Warum haben Sie dieses Studium gewählt damals?
Ja, das war eigentlich eine reine Interessensentscheidung. Irgendwie haben mich die Berge und auch Mineralien und Gesteine schon immer interessiert. Das Studium hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und also fachlich habe ich jetzt nur eine kleine Schnittmenge mit meinem Studium, in meiner täglichen Arbeit. Also natürlich das Thema Permafrost, Felsstürze und so weiter geht da sicher rein. Aber in erster Linie ist ein naturwissenschaftliches Studium schon auch eine gute Grundlage, um analytisches Denken zu üben und zu lernen und entspricht sicher auch meinem Naturell. Von dem her war das Studium sehr interessant und hat mich, glaube ich, auch sozusagen intellektuell weitergebracht.
Wie und eben, das nützt dieses analytische Denken, nützt Ihnen auch in der Unternehmensführung, oder?
Ja, also ich glaube, es hat jeder seine eigene Art, ein Unternehmen zu führen. Da gibt es auch nicht den einen richtigen Weg, aber mein Weg ist sicher der, dass man versucht, auf Faktenbasis und ohne große Emotionen eigentlich gute Lösungen zu finden. Und das ist eigentlich für mich hat sich das jetzt auch in den Jahren eigentlich schon bewährt. Und ich schätze auch da den konstruktiven Austausch mit meinen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und da zählt dann eben das gute Argument und nicht von wem es kommt sozusagen. Ja.
Wie lange leiten Sie jetzt schon die Wintersport AG und den Gletscher?
Ja, der Übergang war fließend. Also ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Unternehmen und dann hat so, also wo ich eingestiegen bin, war mein Vater 80 Jahre alt, war dann schon bereit auch abzugeben und dann war das so ein fließender Übergang und jetzt unabhängig davon, wann die Vertretungsbefugnis und so weiter folgt, ist aber so seit 10, 15 Jahren bin ich eigentlich hauptverantwortlicher Geschäftsführer. Und dann sind natürlich einige Bereiche auch noch gewachsen. Einige Bereiche haben ja auch ganz eigenständige Geschäftsführer und da findet dann auch nur, also da bin ich dann operativ nicht eng eingebunden, sondern das ist dann eigentlich ein Austausch auf Augenhöhe mit einem Sparringpartner oder mit Sparringpartnern, wo man einfach sich austauscht und gute Lösungen
sucht. Also Sie suchen auch die Diskussion und den Meinungsaustausch
dafür. Genau. Ja, das ist bei uns überhaupt, also das würde ich sagen, ist nicht nur zwischen mir und den Führungskräften, sondern überhaupt in unserem Unternehmen, so dass jeder seine Meinung äußern soll und darf und dass wir da auch froh sind, wenn wir Input bekommen.
Ja, gehen wir wieder zurück zum Gletscher und zum Skifahren. Welches Angebot muss denn ein Skigebiet Wintersportlern bieten, um erfolgreich zu sein? Das hat sich ja sicher auch weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten.
Also ich glaube, da gibt es zwei Sichtweisen. Das eine ist einmal die, ich würde mal sagen, Basisinfrastruktur, also Seilbahnen und Pisten. Das ist eigentlich, da haben wir in Tirol einen unglaublich hohen Standard. Das nimmt man als Tiroler vielleicht gar nicht so wahr, aber wenn man mal in ein anderes Land fährt, sieht man, dass bei uns eigentlich die Modernität der Anlagen und auch die Qualität der Pistenpräparierung wirklich, also da würde ich sagen, sind wir weltweit ganz vorn dabei. Das ist natürlich auch ein Wettbewerbsdruck, weil wenn man da nicht mitzieht, dann gibt es auch gleich Unzufriedenheit und das ist sozusagen auch unser Basisprodukt. Und darauf aufgesetzt gibt es dann natürlich noch alle möglichen Ausrichtungen, eben von Après-Ski bis Events, bis Sport, bis Familienorientierung, wo sich jedes Skigebiet so seine Spezialisierung sucht. Für uns ist es eigentlich schon der Sport, der im Fokus steht. Also wir haben ja eine gewisse Entfernung zum Ort und auch aufgrund der Höhenlage jetzt nicht so die Hüttenstruktur oder auch Après-Ski ist jetzt nicht so einfach, weil es eben die Entfernung zum Ort gibt. Deswegen ist für uns eigentlich, und auch deswegen, weil wir halt eben im Herbst die Ersten sind, die aufsteigen, die Gletscherskigebiete und deswegen da gerade die Heavy-User, egal ob es jetzt im Snowpark ist oder zum Alpintraining zu uns kommen und deswegen liegt es für uns eigentlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da diese Ausrichtung sucht, die einem auch irgendwie in der DNA liegt und für uns ist eben diese sportliche Orientierung. Aber die zieht sich dann durch von der Familie, die sportorientiert ist, bis eben zum über den Freestyle-Fahrer bis zum Alpinfahrer oder auch eben dann den normalen Gast, der aber schon dann auch ein paar Höhenmeter machen will und nicht zwei Abfahrten und sich dann auf die Sonnenterrasse legen.
Sie betreiben ja auch Gastronomiebetriebe da oben. Gell? Wie ist denn dieses Umsatzverhältnis zwischen Bergbahn und Gastro? Wie wichtig ist die Gastro jetzt geworden inzwischen?
Gastro ist schon wichtig. Also die vom Umsatz her circa ein Viertel vom Gesamtumsatz vom Skigebiet. Also schon ein wichtiger Umsatzbringer. Wir haben da allerdings auch die Philosophie, dass wir in der Gastronomie alles anbieten wollen, also vom Selbstversorgerraum, wo wirklich die Menschen hier draußen auch in einem sehr schönen Ambiente verzehren können, bis eben hin zum Gourmet-Restaurant bieten wir eigentlich alles an. Und der Schwerpunkt im Skigebiet liegt schon noch im Bereich Selbstbedienung. Aber wir haben auch natürlich viele bediente Plätze, da kann sich wirklich jeder aussuchen, was für ihn das Richtige ist.
Jetzt kommen wir vielleicht zu den Saisonen in so einem Gletscherskigebiet. Hat es unterschiedliche Hochsaisonen zu einem normalen Gletscher, zum normalen Skigebiet in den Obergurgl oder am Arlberg?
Also wir haben als reines sozusagen Gletscherskigebiet haben wir wirklich eine starke Saison, Höhepunkte in den Herbstferien und zu Ostern gehabt. Das hat sich ein bisschen verschoben, also unser stärkster Tag war mal der 31. Oktober, ist gar nicht so lange her, vor 12 Jahren, glaube ich.
Wie viel waren da Leute auf dem Gletscher?
Da waren 12.000 Gäste im Gebiet, okay. Bei noch nicht allen Pisten geöffnet, also das war schon beeindruckend, war sicher so auch die Grenze, wo man dann auch von der Qualität, wo die Qualität dann auch leidet, aber da sind wir jetzt auch nicht mehr hinkommen in die letzten Jahre. Eben der Herbst verliert ein bisschen, weil es einfach auch im Oktober zum Teil noch recht sommerlich ist und die Gäste dann noch nicht unbedingt ans Skifahren denken. und natürlich auch je nach Verhältnissen. Also die letzten zwei Herbste waren eher schwierig von den Schneeverhältnissen her. Wenn es jetzt wieder mal wirklich Mitte Oktober gut schneien würde, könnte sich das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder ändern. Da muss man, glaube ich, eine gewisse Flexibilität haben. Und im Ostern als zweiter Saisonhöhepunkt hat aber auch aufgrund von den dann auch schon zum Teil sommerlichen Temperaturen, wo der Gardasee dann einfach eine gute Alternative ist, sich ein bisschen gelitten. Dafür profitieren wir jetzt eher im Hochwinter. Weihnachten, Jänner war eigentlich früher ein Monat, also wo am Anfang sogar Betriebssperre war, weil es einfach so kalt und unwirtlich war. Und mittlerweile ist der Jänner und dann speziell auch der Februar sind ganz starke Monate, die sich auch sehr gut entwickeln, weil es da bei uns halt einfach verlässlich die Winterlandschaft gibt. Und das ist doch etwas, was die Gäste auch immer mehr suchen.
Woher kommen denn die Gäste, die am Gletscher Skifahren gehen?
Also wir haben zum einen schon sind wir traditionell relativ stark vom süddeutschen Raum besucht, also sagen wir Bayern, Baden-Württemberg. Überhaupt Deutschland ist bei uns ja schon gut vertreten. Natürlich auch, da wir im Großraum Innsbruck liegen, auch relativ viele Einheimische im Vergleich zu anderen Gebieten. Da reden wir aber über so einheimischen Anteil 12% circa. Dann auch also Zentraleuropa, also Polen, Tschechien haben relativ ein gutes Niveau erreicht die letzten Jahre. Also da reden wir zusammen auch von circa 12%. Und dann kommen ganz viele Nationen, die somit zwischen 2-3% liegen. Also Italien noch ein bisschen stärker und dann aber eben also zwischen, ich sage mal, Frankreich, Schweiz, USA, Großbritannien, da, wo man dann überall über so einen, also die dann in Summe auch relativ viel ausmachen, aber jeweils eben nicht so stark vertreten sind.
Welche betriebswirtschaftlichen Ziele haben Sie sich denn für die Saison gesteckt?
Also unser Ziel ist, und das ist eigentlich schon seit Jahren gleich geblieben, dass wir 1 Million Fahrgäste im Jahr erreichen wollen. Also das ist Tageseintritte, 1 Million pro Jahr. Damit haben wir dann auch unsere doch gestiegenen Kosten, aufgrund eben von auch den Instandhaltungsmaßnahmen, wie schon ausgeführt, und auch den sonstigen gestiegenen Kosten gut abgedeckt. Das ist eigentlich so unser Ziel. Also wir haben jetzt keine Wachstumsziele, dass wir jedes Jahr so und so viel mehr Gäste ansprechen wollen. Das ist, glaube ich, auch unrealistisch. Wir haben eine stabile Bettenanzahl und wir sind eigentlich schon zufrieden, wenn wir das Niveau in etwa halten können.
Ja, eben, weil Kritiker sagen immer, Skifahren ist zu teuer. Gerade in Tirol, was sagen Sie diesen Kritikern?
Das muss man sich immer anschauen, woher die Kritik kommt. Also wir haben ja nach wie vor mit den Verbundkarten schon sehr attraktive Angebote für viel Skifahrer und Familien auch geschaffen. Bei denen sind wir vom Erlös her in einem Bereich, das für die Skigebiete schon eher kritisch ist, also kritisch niedrig. Da kann ich das Argument, also wenn jemand sich so eine Verbundkarte kauft und die auch entsprechend ausnutzt, dann ist das Argument nicht wirklich sachlich zu rechtfertigen. Also
Sie meinen jetzt die Snowcard oder das Freizeitticket?
Freizeitticket oder Regocard, genau. Ja. Im Bereich der Tageskarten ist das sicher ein sensibles Thema, weil natürlich, wir haben in Österreich sind wir sozusagen Inflations-Europameister. Unsere Quellmärkte haben ja zum Teil nicht diese Inflation und aber auch dann nicht diese Gehaltserhöhungen gehabt wie bei uns. Und einerseits die Preise so zu erhöhen, dass wir unsere Kosten decken, aber andererseits noch leistbar zu bleiben, ist sicher ein Spagat, den wir aktuell schaffen müssen. Ich meine, bei den Nächtigungsgästen ist schon so, dass bei einem durchschnittlichen, bei der Tagesausgabe das Skiticket unter Anführungszeichen nur 16% ausmacht. Also die großen Kostenblöcke sind da Unterkunft und Verpflegung. Das ändert aber nichts daran, dass der Skiurlaub insgesamt natürlich teurer geworden ist und vor allem auch die Gäste weniger Geld in der Tasche haben, weil die Lebenskosten halt auch entsprechend gestiegen sind. Das ist vielleicht sogar noch das größere Problem. Wir sind aber jetzt bis jetzt in der glücklichen Lage, dass die Gäste bei diesen Ausgaben, also bei Urlaub und Erlebnis und Bewegung im Freien, noch nicht so auf der Bremse stehen wie bei den sonstigen Konsumausgaben.
Sind wir beim Freizeitverhalten auch bei Ihnen? Kommen Sie im Winter überhaupt noch zum Skifahren und wenn, wo?
Also ich gehe schon gern Skifahren, eben auch mit meinen Kindern. Das ist eine der Sportarten, wo man sie nicht dazu zwingen muss wie zum Wandern. Also das machen sie wirklich. Skifahren, das ist sozusagen auch das, was mir optimistisch stimmt. Skifahren hat einfach an sich eine Faszination und einen Spaß. Den muss man nicht erklären sozusagen. Allerdings kommt man als wenn man bei einem Skigebiet arbeitet, nicht so viel zum Skifahren, wie das häufig klingt. Also ich werde schon häufig damit konfrontiert, als wenn ich sozusagen jeden Tag auf den Skischienen stehen würde. Meine Arbeit spielt sich schon hauptsächlich im Büro ab. Aber trotzdem, ich komme zum Skifahren und es macht auch Spaß. Und ich versuche auch hin und wieder eben in andere Gebiete natürlich zu gehen, aber natürlich auch oft am Stubaier Gletscher.
Welches ist denn da Ihre Lieblingspiste am Stubaier Gletscher?
Also eigentlich schon die Wilde Grube, also die Talabfahrt, wenn die geöffnet hat, das ist schon ein Erlebnis, so lang da hinunterzufahren, ist eigentlich fast eher wie eine Skitourenabfahrt von der Länge her. Das ist schon immer schön, wenn die geöffnet ist und die Schneelage auch gut ist.
Und was ist Ihr präferenziertes Lokal am Stubaier Gletscher?
Also auch ganz unterschiedlich. Ich gehe mit den Kindern manchmal ganz schnell ins SB, wenn es einmal nur Pommes sein sollen, oder in die Goldene Gams, wenn es eben, die Kinder mögen da das Größten und Kaiserschmarrn sehr gern. Oder manchmal auch in das Gourmet-Restaurant. Also ich versuche auch natürlich alles ein bisschen durchzuprobieren.
Da ist man so der eigene Tester. So
ja, genau. Ja, ja. Ja.
Da bedanke ich mich herzlichst für das Gespräch. Ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Wirtschaft im Gespräch.
Das war Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Frank Tschoner.